herzlich willkommen zu den Gleichmutproben, euer Lieblingspodcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Alexander Metzler, ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand und mache diesen Podcast zusammen mit
eurem Lieblings-Curly Girl Leander Greidemann, Speaker, Autor, Philosoph und Musiker. Und heute sprechen wir über ein Buch, was mir gerade nochmal in der Vortragsvorbereitung, wir sprechen gar nicht so sehr über das Buch, aber das Buch hat ein Thema ausgelöst bei mir in der Vortragsvorbereitung, wo eines Vortrags, den ich morgen halte, übers Miteinander, We is the new me heißt der, immer gerne Buchungsanfragen, gerne direkt an mich, hello@leandergewinner.com. Und das Buch, was ich schon zur Recherche von meinem Buch Unfollow Your Dreams, habe ich da schon gelesen, es heißt Success and Luck, Good Fortune and the Myth of Meritocracy von Robert H. Frank. Also Glück haben und der Mythos der, der Unfollow Your Dreams in Flamingo Pink und der Mythos der Meritokratie oder Leistungsgesellschaft. Und da gibt es auch so Subthemen, mal gucken, in welche wir alle einsteigen, aber der das Thema, was ich Alex gepitcht habe vorhin und wo er widerstandslos sich ergeben hat, am Daumen hoch auf die Nachricht in WhatsApp. Ah nee, sogar, ich glaube, du hast noch nicht mal die Nachricht mit Daumen hoch, sondern du hast dir die Mühe gemacht, einen extra Daumen zu schicken.
Ich habe einen extra Sprechbar mit einem Daumen hoch gemacht.
Genau.
Aus Respekt also, auch dir gegenüber.
Ja, da, aus Respekt nicht nur die Nachricht gethumbt up, sondern sogar das einen Daumen zurückgeschickt. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir es nennen, die Folge. Das wird sich vielleicht auch noch kristallisieren. Aber die Idee und die Richtung, in die wir gehen wollen, ist so Ego-Tunnel, Selbstüberschätzung versus Einfühlungsvermögen. Also inwiefern hängen wir oft in unserem eigenen Film fest und wie macht uns das auch das Miteinander mit anderen kaputt, wenn wir uns kategorisch selbst überschätzen und vielleicht auch den Anteil von Errungenschaften und uns selbst überschätzen, andere unterschätzen, Glück unterschätzen und welche Auswirkungen das vielleicht sogar für Klima und Gesellschaft hat, das werden wir alles in den nächsten 9 Minuten erörtern. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil so viel dranhängt und du ja offensichtlich genug auch, um einen Daumen hoch rüber zu schicken.
Ja, ich freue mich aufs Thema. Ich bin mal gespannt, wie sich der Dialog entwickelt. Bevor wir so richtig tief einsteigen, geht ganz viel Liebe raus an die liebe Lissi, die uns 2 Kaffee spendiert hat unter Coffee. Ihr könnt das immer machen unter gleichmutproben.de. Wenn ihr unsere Inhalte gut findet, uns mal supporten wollt, könnt ihr uns da einen Kaffee ausgeben. Oder ihr supportet uns immer mit Kommentaren und Weiterempfehlungen, 5-Sterne-Bewertungen auf dem Portal eurer Wahl. Das führt auf jeden Fall zum gesunden Selbstvertrauen und nicht zu einer ungesunden Selbstüberschätzung. Und ich habe im Vorfeld zu dieser Folge ein bisschen nachgedacht, wann war eigentlich die letzte Situation, wo ich mich krass selbst überschätzt habe. Und mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich ein deutlicher Indikator zur Selbstüberschätzung, wenn einem da nichts einfällt?
Sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schön, ja. Das, ich mache manchmal bei Vorträgen auch einen ähnlichen Gag. Man kann so abfragen. Also wenn man Leute fragt, für wie gut, also wie gut würdest du deine Fähigkeiten als Autofahrer einschätzen? Unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder überdurchschnittlich? Dann sagen überdurchschnittlich viele Leute, dass sie überdurchschnittlich gut fahren.
Ja. Würde ich mich, ne, auch also dazu zählen.
Ich absolut. Auch, auf jeden, ja, Fall. Ich würde, ja, mich safe dazu zählen. Und dann mache ich so ein paar Beispiele, ne, und auch so in Bezug auf Führungsfähigkeit. Also wie gut schätzt du deine Führungsqualitäten? Ich glaube, es gibt, da hat man so Studierende befragt, haben nur 2% gesagt, dass sie sich für unterdurchschnittlich gute Führungspersönlichkeiten halten. Das kann halt einfach nicht sein, wenn man davon ausgeht, dass das eine gaussische Normalverteilung ist. Das heißt, irgendwo, es gibt Leute, die sind sehr gute Führungspersönlichkeiten, dann gibt es, die allermeisten sind irgendwo in der Mitte und dann gibt es noch so ein paar, die drunter sind. Aber per Definition kann ja nicht ein Großteil der Menschen überdurchschnittlich gut darin sein, in so einer Art, weil sonst wäre der Durchschnitt ja höher. Und wir neigen also bei ganz vielen Eigenschaften dazu, uns kategorisch zu überschätzen. Und der Gag ist dann, und wenn du denkst, dass du dazu nicht neigst, könnte es sein, dass du auch da der Überlegenheitsillusion erlegt bist und sagst, na also ich, ja ich weiß, die meisten Leute überschätzen ihren Wert, aber ich bin besonders gut da drin, mich gut einzuschätzen. Es kann natürlich immer sein, auch bei manchen Fähigkeiten, es könnte ja sein, dass Autofahren zufällig was ist, was wir beide wirklich gut können, aber man weiß es halt nicht genau, weil wir halt diesen wirklich ja, fest eingebauten Fehler und psychologisch auch untersuchten Fehler in unserem Gehirn haben, der Overconfidence-Effekt genannt wird oder halt eben die Selbstüberschätzung. Und es ist, ich würde sagen, es hat wie immer zwei Seiten, das hat auch was Gutes. Ja? Also ich würde auch zum Beispiel, also es gibt so Momente, da würde ich diese Selbstüberschätzung grandios mitnehmen. Also so, 5 Minuten, bevor du auf die Bühne gehst, um einen Vortrag zu halten, da würde also ich mir nicht nochmal, ne? Genau, ja. Da würde ich nicht nochmal, auch wenn jemand anderes geht, zu sagen, ey, denk an den den Überheblichkeitseffekt, denk an, vielleicht bist du ein richtig schlechter Speaker, denk nochmal darüber nach. Also wenn du dich gerade gut fühlst, das könnte richtig schief gehen. Wahrscheinlich nicht besonders hilfreich. Und auch die Evolution hat sich wahrscheinlich auch irgendwas gedacht, bei dem Fehler wie bei anderen Sachen auch. So, also wenn du in eine Jagd reingehst, früher, sage ich jetzt einfach mal, das ist jetzt hier absolut küchenpsychologisch, ne, habe ich jetzt nichts zu gelesen, aber wenn ich mir das so vorstelle, auch da, bevor du in eine Jagd reingehst, zu sagen, ich bin derjenige, der nicht vom Mammut erwischt wird, das ist hilfreich, um jagen zu gehen. So, und das ist auch hilfreich, auf eine Bühne zu gehen und sich vielleicht auch erstmal ein bisschen zu überschätzen, wenn es schon gebucht ist, so, also wenn der Termin schon steht und du stehst hinter der Bühne, ist das fürs Überleben sehr gut, dann nicht ins Zweifeln zu kommen. Machen einige von uns wahrscheinlich trotzdem eh. Aber in solchen Situationen immer lieber so auf die Bühne gehen, als von Selbstzweifeln zerfressen. In dem Moment, wo du den Vortrag annimmst, das wäre so ein Moment, wo man mal erstmal sich hinsetzen kann und überlegen kann, passt das? Also will ich das wirklich? Was bedeutet das? Will ich wirklich vor 15.000, meinen ersten Vortrag direkt vor 15.000 Menschen halten? Oder gucke ich mal nicht und will ich das nicht dann zumindest üben? Ne? Also wenn wir diesen Overconfidence-Effekt und ich neige, glaube ich, also ich generell bin ich sehr, habe ich ein sehr hohes Selbstvertrauen und auch sehr hohen Selbstwert und glaube, neige an manchen Stellen auch wie wir alle, dazu kommen wir, aber ich neige auch zu Overconfidence und ich habe schon ein paar Mal mich wiedergefunden und das waren echt wichtige Learnings, gerade so am Anfang meiner Karriere, auch so als Management-Trainer in Gruppen. Ich habe mal irgendwie da so ein Experiment angeleitet in so einem Kreativitätsworkshop, habe das angeleitet, hatte so eine Idee, aber weil ich dachte, ach, ich kann reden, ich habe doch gute Erfahrungen gemacht, das moderiere ich dann irgendwie aus. Und während ich das Experiment war durch und es kam ganz wenig von der Gruppe. Also ich hatte dann erwartet, dass die Leute aus der Gruppe dann selber die Schlüsse daraus ziehen. Wir machen ja häufig Experimente, wo man das dann erfährt. Ach, guck mal, die Kreativität war nicht so gut, weil, was lernen wir daraus? Ja, wie können wir es, was lernen wir da fürs Leben? Und von der Gruppe kam nichts. Und in meiner Vorstellung dachte ich, naja, die Gruppe wird das so ausmoderieren. Ich ergänze dann, gehe mit dem, was kommt, aber kam nichts. Und dann merkte ich, oh, ich selber bin aber auch ganz schön dünn. Ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich diese Schlüsse aus diesem Experiment sind und bin so richtig ins Haspeln und Stolpern gekommen, stand dann da vor der Gruppe, wahrscheinlich mit hochrotem Kopf irgendwann mit meinen 22 Jahren und dachte, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Takeaways? Ich hatte mir nicht genügend Gedanken drüber gemacht, weil Overconfidence gesagt habe, ja, es passt dann schon. Mhm. Und das ist so ein klassischer Fall, wo es dann vielleicht nicht so hilfreich ist, wenn man in der Vorbereitung die eben lässt, man denkt, wird schon stimmen, haut schon hin. Auch sowas wie eine 18 Minuten Greater Keynote, wenn du da das denkst, ja, oder auch so, man merkt auch Hochzeitsreden, wo Leute sagen, ja, mir fällt immer was ein, ich erzähle dann da was, passt schon. Und dann stehen die da, kommen ins Labern, verzetteln sich, vergessen den wichtigsten Punkt. Und auch bei 18 Minuten Reden, selbst wenn du dich für einen zu guten Speaker vorher hältst und dann sagst, ja, komm, ich gehe das einmal durch oder du sprichst es keinmal komplett durch, weil du sagst, ja, das passt dann schon auf der Bühne. Das sind dann häufig die Momente, wo die Leute dann auf der Bühne ins Stolpern kommen. Ja.
Jetzt, wo du das so gesagt hast, zumindest diesen Punkt mit Unter- oder Überschätzen der Dynamik von Gruppen, das kenne ich auch. Entweder, dass man denkt, das Programm geht sehr viel schneller, weil gar nicht so viele Leute was dazu sagen. Und das Gegenteil ist der Fall. Es wird wahnsinnig viel geredet und du musst eher unterbrechen und reingehen. Oder umgekehrt, du denkst, da wird sich jetzt schon eine lebendige Diskussion entwickeln und viel von der Gruppe kommen und dann kommt gar nichts. Und dann geht die Zeit ja auch halt nicht rum. Und wenn, also da da bin ich auch schon ins Schleudern gekommen, wo ich gedacht habe, so krass, ich bin jetzt eigentlich mit all meinen Programmpunkten durch und habe gar nicht so lange gebraucht, wie ich gedacht habe. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man hinten nochmal so einen Joker, so einen Bonusprogrammpunkt oder auch zwei Bonusprogrammpunkte hat, die man dranhängt für so eine Situation. Das hat mich dann gerettet. Aber das war dann auch wieder gute, also okay, Vorbereitung. Für den Fall, das hatte ich diesen Joker. Hätte ich den nicht gehabt, dann wäre irgendwie so, Herr Metzler, wir haben Sie doch bis 16 Uhr bezahlt. Jetzt ist es 14.45 Uhr und was ist denn jetzt los? Ja, so ja. Nach dem, das wäre sehr, sehr unangenehm geworden. Aber das ist auch schwierig zu handeln in der Realität. Also das hängt ja dann auch nicht nur an einem selbst, genau. Sondern auch eben von Faktoren ab, die du jetzt auch nur mittelbar beeinflussen kannst.
Genau. Ja. Also da ist dann ja, wenn überhaupt, also die Selbstüberschätzung ist dann ja, wie man einschätzt, wie man mit der Situation dann spontan umgehen kann. Mhm. Also inwiefern man dann einfach spontan noch einen Redebeitrag macht oder nicht. Und meine Selbstüberschätzung war ja, ja, ich mache das dann schon irgendwie. Also ich konnte nichts für die Gruppe, aber ich hatte überschätzt, dass ich dann einfach spontan, ohne das je einmal mir genau überlegt zu haben, diese Auswertung machen kann. Mhm. Und damit bin ich dann auf die Nase gefallen. Und wo es halt, also finde ich, auch besonders kritisch wird, auch im Zusammenhang mit anderen Leuten. Also man, war auch in dem Buch dazu das Beispiel, auch aus Studien, dass halt wenn, also was auch so ein Aspekt der Selbstüberschätzung ist, wenn bei einem selber was schief läuft, dann ist es ganz oft, liegt es an den Umständen. Also ne, wenn jetzt irgendwie, wäre Beispiel so, ja, also ich war eigentlich gut vorbereitet, aber die Gruppe hat halt nicht mitgemacht. Ne? Kann ich ja nichts für, hätte ich danach. Also ist dann tendenziell so, ja. Hm. Oder, und also man kann sowohl auf sich selber diesen Fehler beziehen, als auch auf andere. Also wenn es nur um mich geht, dann würde man, wenn es gut klappt, dann habe ich halt das alles gerockt. Und weil ich so toll bin, Ego-Tunnel, guck mal, weil ich so ein toller Speaker bin, hat das so toll geklappt. Und wenn es nicht klappt, dann ist es die Gruppe oder die Umstände schuld. Mhm. Und bei anderen Menschen ist es auch ähnlich, neigen wir dazu, dass wenn bei uns was schief läuft, waren es die Umstände. Und wenn bei einem anderen, also jemand aus dem Team verkackt irgendwas, dann sage ich, er hätte sich besser auch vorbereiten müssen. Ist doch keine Ausrede, da musst du bereit sein. Wenn er da muss, das ist doch dein Fehler. Kann doch, also das kann immer passieren, dass die Gruppe nicht liefert. Also wir neigen dazu, bei uns die Umstände verantwortlich zu machen und bei anderen sind es dann deren fehlenden Eigenschaften, die fehlende Vorbereitung. Also das ist auch so eine Falle, in die man tappen kann, die dann, oder auch, also was so ein ganz klassisches Beispiel ist, wo wir auch in meinen Seminaren oft drüber reflektieren, wenn wir uns so über andere Leute aufregen, dass die, weiß ich nicht, uns angelogen haben, ne? Sag mal, ein Freund von dir lügt dich an und du findest das im Nachgang raus. Und dann kann es sein, dass du dich so aufregst, dass du Wochen, Monate nicht mehr mit dem sprechen willst, weil du sagst, also in einer Freundschaft, da lügt man sich doch nicht an. Ist mir doch egal, warum du das jetzt gewesen. Also das macht man einfach nicht. Und selber würden wir wahrscheinlich alle ein Beispiel in unserem Leben finden, wo wir jemanden, den wir mochten, angelogen haben, weil das für uns in der Situation die beste Lösung war. Aus egoistischen oder vielleicht sogar aus nicht egoistischen Gründen, dass wir sagen, ich habe das halt so gesagt, um mein Gegenüber zu schonen. Ich weiß, war vielleicht ein bisschen feige, oder ich habe es halt nicht geschafft in dem Moment. Und da, oder wenn wir mitkriegen, dass Freunde anderen gegenüber lügen, dann sind wir auch noch, wenn dir jetzt ein guter Freund erzählt, ich habe meinen Kumpel Stefan, habe ich angelogen, ich weiß, war nicht richtig, aber ich habe es im Moment nicht geschafft, ihm die Wahrheit zu sagen und so. Da würden wir auch wahrscheinlich noch, würden wir sagen, ja, nicht geil, aber komm, trink mal ein Bier, du musst da halt irgendwie, kriegst es schon hin, entschuldige dich und dann passt das schon. Aber wenn uns das passiert, wenn jemand anderes uns anlügt, dann ist die Gefahr so hoch, dass unser Ego sich aufblustert und sagt, also das geht ja gar nicht. Also ich finde, in einer Freundschaft darf man sich gar nicht anlügen. Und wir übersehen die Fälle, wo wir das selber gemacht haben, einfach nur, weil es uns passiert. Und das finde ich auch einen total spannenden Aspekt von, der auch also so an diesem Thema dran ist und so, also zum Ego-Tunnel Titel auf jeden Fall passt.
Ja, Selbstüberschätzung und Ego finde ich halt einen super, super spannenden Zusammenhang. Satguru hatte witzigerweise gestern, also ich mache ja oft so eine Meditation in der App und dann gibt es nach der Meditation noch ein paar weise Worte und gestern Abend war es just, hat sehr gut gepasst, dass Confidence und Stupidity oder wie das heißt,
Stupidity.
Also Also Dummheit und Selbstüberschätzung oder
Selbstsicherheit. Selbstsicherheit oder Dummheit.
Ja. Genau, also Selbstsicherheit und Dummheit kombiniert ist eine sehr toxische, schlechte Mischung für die Welt auch. Also nicht nur fürs Individuum, sondern auch für die Welt. Du hast ja auch den Aspekt der Erde, glaube ich, schon reingebracht, wenn es nicht, wir haben zweimal angesetzt, einmal aus technischem, einmal aus menschlichem Versagen. Ich habe mich wieder verhaspelt bei der Antwort. Weiß ich gar nicht, ob wir es jetzt hier drin hatten, aber du hast gemeint, in einer der Varianten, vielleicht in dieser, die ihr gerade hört, meinte Lee schon, was das vielleicht auch für Auswirkungen auf die Erde haben kann. Also auch gerade die Big Player auf dieser Welt. Gerade heute, ich war heute ja ganz normal arbeiten im Angestelltenverhältnis, habe einige Beiträge zum aktuellen G7-Gipfel und alle Politiker saßen an einem ovalen Tisch, alle haben auf Trump gewartet. Trump kommt rein und sagt, I am the boss.
Nein.
Das sagt er zu denen. Und so wieder so halb verpackt als Scherz, aber eigentlich mit echter Aus- und alle lachen dann so, ja, okay, du hast einen Witz gemacht, aber eigentlich ist es eine Ansage.
Ja.
Und diese Art des Egomanentums, das ist ja für normal fühlende, denkende Menschen gar nicht nachvollziehbar.
Man könnte eigentlich, wo es mir gerade einfällt, man könnte eigentlich zu dem selbstüberschätzenden Teil in einem der Baby-Trump sagen oder so, weil ich finde, Trump ist so, was Selbstüberschätzung angeht, auch ein richtig, richtig schönes Klischeebeispiel. Ne? Der sagt ja auch immer, no one knows more about infrastructure than me. No one knows, es gibt ja diese Zusammenschnitte, wo er diese Redewendung wirklich in jedem Kontext benutzt. So, niemand interessiert sich mehr für Frauenrechte. Keiner ist ein besser Feminist. Keiner setzt sich mehr für die Rechte von Schwarzen ein als ich. Also so alles muss man denken, hä? Dude, also, und ich glaube, vieles davon glaubt er auch einfach.
Ja, also es muss ja so sein. Du kannst sowas ja glauben. Also könntest du sowas als Rolle spielen? I don't know. Aber gut, Medien und Medien und echtes Leben ist bei Trump ja auch so eine fließende Übergangsgrenze. Böhmermann hat das mal schön zusammengefasst einer meiner Lieblingsthemen, Wrestling. Bei Wrestling weißt du auch, da ist auch so die Realität und Show und Entertainment und alles so vermischt. Also so ein bisschen wie die Politik von Trump. Du weißt nicht mehr, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an. Das fand ich ein ganz spannendes Beispiel im Thema Wrestling. Aber wo ich eigentlich hin wollte, war, auch hier ist die Betrachtung, Thema Spiritualität, Thema Gleichmutproben, die Betrachtung des Egos ist hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um ein Fingerspitzengefühl dazu bekommen, was für ein Bild habe ich über mich selbst, was für ein Bild habe ich über meine eigenen Fähigkeiten. Und ich glaube, je genauer du das eigene Ego erkennst und je mehr es dir gelingt, dich von deinem eigenen Ego zu desidentifizieren, also dich davon ein Stück weit loszulösen, desto einfacher, glaube ich, geht dir auch von der Hand, deine eigenen Fähigkeiten etwas realistischer einzuschätzen. Vielleicht nicht zu optimistisch, vielleicht nicht zu pessimistisch, sondern eher realistisch. Und ich glaube, Realismus ist so mit der hilfreichste. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Pessimismus und Optimismus, würde ich eher eine Prise Optimismus mit reinnehmen. Aber okay. Realismus finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann geht einem auch der Satz, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder ich kann es nicht, jedenfalls bisher kann ich es nicht, viel leichter über die Lippen. Also ich finde es gar nicht schlimm, zu einem Thema zu sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung davon. Also kann ja nicht jeder für jedes Thema ein Experte sein, kann man ja auch zugeben.
Ja, absolut. Und witzigerweise, einer dieser Verzerrer, der in diesem Gebiet auch rumschwimmt, wird im Englischen auch egocentric bias genannt, also die egozentrische Verzerrer auf Deutsch. Und das hängt da dran und ich glaube, je mehr, wie du gesagt hast, wenn man sich nicht so sehr damit identifiziert, mit sowohl den eigenen Gedankenüberzeugungen als auch den Errungenschaften, desto mehr sind wir bereit, gewisse Standpunkte aufzugeben oder eher als Ausgangspunkte zu betrachten und andere Ausgangspunkte auch wertzuschätzen. Weil im Miteinander, das, und das ist das, was der Egocentric Bias auch beschreibt, im Miteinander, wir haben nun mal viel mehr Informationen aus unseren Augen raus. Das kriegen wir mit. Also so ein plakatives Beispiel ist, also Menschen überschätzen in Gruppenarbeiten im Schnitt deutlich ihren eigenen Anteil. Menschen überschätzen ihren eigenen Anteil, wenn die zusammenleben, in WGs oder in Partnerschaften, Familien, überschätzt jeder und jede eigentlich im Schnitt seinen eigenen Anteil. Ich denke mal, Männer machen das wahrscheinlich in der Hausarbeit nochmal besonders radikal. Aber wenn man so Paare fragt, so was ist denn dein Anteil? So, was würdest du sagen, wenn man jetzt alle Aufgaben im Haus zusammenrechnet, wie viel Prozent machst du davon? Und wenn man das aufaddiert, man hat zwei Leute und wegen mir, die eine Person sagt, ja, also 40% mache ich schon, klassischerweise der Mann dann wahrscheinlich, also ja, meine Frau macht ein bisschen mehr, aber 40% mache ich schon. Und die Frau sagt, ey, ich mache 85% locker und ist wahrscheinlich noch ein Tick näher drin im Schnitt, aber also muss man dann gucken von Paar zu Paar. Dann ist man weit über 100% und das Haus ist trotzdem oft nicht aufgeräumt. Und das kann irgendwie nicht sein. Und es ist halt logisch, so wenn dem beide den Müll runterbringen oder die Spülmaschine ausräumen, du kannst dich halt sehr gut dran erinnern, wie du die Spülmaschine, oder du kriegst gut mit, wie du die Spülmaschine rausbringst, wie du den Müll wieder runtergebracht hast und klopfst dir auf die Schulter. Und es passiert immer mal wieder, wird es passieren, dass auf magische Weise ist der Mülleimer auf einmal nicht mehr so voll, aber hat sich vielleicht schon wieder ein bisschen gefüllt und du hast gar nicht mitgekriegt, wie dein Partner, deine Partnerin den Müll rausgebracht hat oder hier nochmal ein bisschen drüber gewischt hat oder da nochmal was gemacht hat. Deswegen ist also das ist eben auch Teil dieses Egocentric Bias, dass wir aus, ja, dass wir schon auch gar nicht dann immer unbedingt dafür können, aber einfach halt mitkriegen, was wir machen und gar nicht unbedingt mitkriegen, was andere alles machen um uns herum. Und dass deswegen Kommunikation einfach auch so wichtig ist und dass man sich da abstimmt und dann im Zweifel sich auch davon löst und sich nicht direkt angegriffen fühlt, wenn ihr gegenüber sagt so, ey, könntest du nicht noch mal ein bisschen mehr dazu beitragen, das und das ist mein Eindruck und dann spricht man offen darüber, ohne sich direkt zu zanken, weil man sagt, ja, ich bin offen dafür, weil ich habe ja nur meine Wahrnehmung und ich bin sehr an deiner interessiert und wenn wir die offen und neugierig übereinander liegen, dann lernen wir was und dann können wir damit besser umgehen. Es gibt so ein Beispiel, so ein ganz simples, was ich neulich mit Bella auch hatte, wo man ja dann so die andere Perspektive gar nicht so mitdenken kann. Also manchmal kriegt man das hin, aber so man kriegt manchmal dann über die andere Perspektive was mit. Und zwar so was ganz Einfaches. Ich bin irgendwie durch die Küche gelaufen und hab irgendwie verzweifelt nach dem Trockenhandtuch gesucht. Und das und es war nicht da. Ich so, wo ist das denn? Und frag so und meint dann so, Bella, hast du das Trockenhandtuch gesehen? Und so, ach so, ja, das habe ich in die Wäsche. Und dann habe mich kurz genervt, meinte so, warum tut sie es in die Wäsche und legt kein neues Handtuch hin? Und aus ihrer Perspektive, es ist ja gar kein Akt, also für mich auch, also wenn sie schon das Handtuch wegbringt, ich muss ja nur die Schublade in der Küche aufmachen, das Handtuch ist ja wirklich gar kein Akt, aber aus meiner Perspektive, ich weiß ja gar nicht, dass das Handtuch weg ist, das heißt, ich suche wie so ein Hühnchen, ich suche eh oft Dinge wie so ein Hühnchen und es ist kein Zustand, den ich besonders gerne mag, lauf wie so ein Hühnchen durch die Küche, denk, wo ist dieses scheiß Handtuch und mir hilft das extrem und das konnte ich Bella dann erklären, wenn die das Handtuch wegmacht, neues hinmacht, damit ich nicht das alte suchen muss, weil für sie ist es ja auch nur ein Handgriff. Aber ich mache diesen Handgriff halt nicht, weil ich will das Alte suchen. Mhm. Und das kann sie aber gar nicht wissen, weil sie, also wenn man nicht in der Situation drin ist, denkt man, alter Handtuch ist weg, ist doch easy, hol halt einfach ein neues. Das ist doch da unter der Spüle, das ist ein Griff. Aber das Suchen ist halt das Nervige, zumindest für mich. Und das ist halt, finde ich, so sinnbildlich für Partnerschaft auf so vielen Gebieten.
Gutes Beispiel, ja.
Es ist oft nur ein kleiner Griff, theoretisch, aber du übersiehst, was das für den anderen bedeutet oder dass vielleicht dieser Griff dann für die andere Person viel aufwendiger ist oder was auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, die Perspektiven auszutauschen und darüber den Ego-Tunnel auch zu verlassen und dann gemeinsam zu überlegen, was man machen kann. So. Und ich finde, dass das Tollste in einer Partnerschaft, wir haben ja auch in der OnlyFans-Folge da schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich da für Bella die draußen die oder für uns die Couch aufgebaut habe, aber für Bella oder die alte weg, da aufgeräumt, den Boden geschrubbt. Bin jetzt heute zum Wertstoffhof gefahren, habe die Kartons weggemacht. Und ich finde das in einer Partnerschaft das Tollste überhaupt, so Überraschungen zu machen und so zu wissen, so Dinge, wo man weiß, der andere, das freut den, das zu übernehmen. Und das ist, finde ich, was man so kultivieren kann und so auch dann auch zuhören kann. So, was ist meinem Gegenüber wichtig? Und selbst wenn mir das selber nicht wichtig ist, das nicht nachvollziehen kann, ist ja, es ist halt deine Perspektive. Und wenn das für die andere Person was bedeutet, geil, dann auch Sachen zu machen, die einem selber nicht wichtig sind, einfach weil man Freude daran hat, wenn dein Gegenüber sich freut. Und das ist vielleicht auch so ein, finde ich, ein wichtiger Ausweg aus dem Ego-Tunnel, ist die Empathie und die Mitfreude. Und das, die Freude daran, jemand anderes eine Freude zu machen und sich halt einzufühlen in dein Gegenüber. Das, wo Elon Musk sagt, das wäre die größte Schwäche der westlichen Zivilisation, die Empathie, würde ich sagen, es ist vielleicht die Rettung dieser.
Mhm. Das hat jetzt auch natürlich mit Kommunikation zu tun, ne? Der Satz, Liebling, ich habe das Handtuch in die Wäsche getan, hätte die Situation auch schon gerettet. Dann hätte weder sie den Handgriff machen müssen, noch hättest du suchen müssen und alles wäre auf Null gewesen. Was ich über die Jahre auch gelernt habe zum Thema Kommunizieren ist, dass ich auch gerade viel im E-Mail-Verkehr, auch selbst wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ein Fehler nicht auf meiner Seite liegt, formuliere ich das immer so, dass ich schreibe, so nach dem Motto, es scheint so zu sein, es hat den Anschein. Ich könnte mir vorstellen, dass
Meinem Eindruck nach.
Es erweckt so den Eindruck, dass, also sehr weich, nicht konfrontativ formuliert.
Mach den Satz mal fertig, weil wir es jetzt so abstrakt gesagt haben noch. Mach mal also den Beispielsatz zu Ende.
Also, es stellt sich für mich so dar, dass das Material noch nicht angeliefert wurde. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass wir es noch nicht haben. Mhm. Ich könnte auch schreiben, nee, ihr habt es noch nicht geliefert, deswegen können wir nichts machen. Ja. Und ihr könnt noch 10-mal nachfragen, solange ihr es nicht liefert, können wir nichts machen.
Ja.
Aber auch das gab es schon, dass ich mir hundertprozentig sicher war, dass das Material noch nicht da ist, aber es lag doch schon bei uns und mein Kollege, Kollegin hat es in den falschen Ordner gelegt. Oder was auch immer, ich konstruiere jetzt diesen Fall mal. Ich weiß es nicht, denke, der Fehler liegt auf der anderen Seite und kommuniziere konfrontativ. Und die andere Seite weiß genau, wir haben es aber geliefert und ihr hättet es schon längst machen müssen. Und ich greife die Person dann auch noch an, dann schießt die natürlich zurück. Ja?
Ja.
Aber selbst wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, formuliere ich immer weich. A, lasse ich mir damit ein Hintertürchen offen, falls der Ball doch bei uns im Feld liegt und ich es wirklich übersehen habe. Und B, es ist einfach eine Form von Freundlichkeit. Auch wenn ich recht habe, es ist doch scheißegal, wer recht hat.
Ja.
Ich versuche immer so zu formulieren, dass sich der andere nicht angegriffen fühlt. Dass es einfach so even ist. Das Problem ist da, es stellt sich mir so dar. Wie stellt sich das Problem für dich dar?
Ja.
Und oft ist es so, wie ich denke. Manchmal ist es nicht so, wie ich denke. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für diese weiche Kommunikation, weil dann wird es richtig, richtig unangenehm. Also wenn du dann als großer Max auftrittst und es stellt sich raus, dass der Fehler doch auf deiner Seite liegt, ist es super unangenehm.
Ja.
Und wenn du recht hast.
Aber auch da kann man mit Kommunikation, also es wird dann schwieriger, wenn man vorher sehr hart war, aber dann muss man halt kommunikativ dann voll reingehen und sagen, oh, ist mir das unangenehm. Und ich habe es noch gestern so sicher gesagt, oh Mann, das ist wirklich jetzt richtig blöd. Also dann kann man oft noch viel dann, also man kann richtig viel oft dann noch über noch mal krassere und noch mal radikalere Kommunikation noch retten, aber natürlich keine Garantie. Leichter ist es, wenn man von vornherein keine großen Versprechungen macht und vor allem weicher kommuniziert und nicht so richtig, also je mehr man sich aus dem Fenster lehnt, desto unangenehmer ist es nachher und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass je nachdem, wenn dein Gegenüber, du weißt ja nicht, ob dein Gegenüber auch Gleichmutproben hört, so und wenn das eine Person ist, die das nicht macht, dann kann es halt sein, dass die erstmal beleidigt ist eine Woche. Kann schon, also liegt nicht in deiner Hand, da kannst du so gut kommunizieren, wie du willst.
Das macht meine Mutter übrigens gerne. Wenn ich mich wirklich mal aufrege und meine Mutter ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, wo ich auch wirklich mal emotional werde, weil alte Verhaltensmuster, alte Trigger und manchmal verstehe ich die Welt meiner Mutter nicht und meine Mutter versteht meine Welt nicht. Die hört ihr sowohl die Gleichmitproben als auch die Heldenstunde. Und dann lehnt sie sich manchmal so zurück und sagt so, Sag mal, du sagst doch immer, man soll sich nicht so aufregen. Du sagst doch immer, man soll nicht so im Ego sein.
Das ist so gemein.
So richtig genüsslich, so richtig so schön provokativ. So. Und dann sage ich so,
don't do this at home, please. Also ich empfehle das immer in meinen Seminaren.
Wie Wrestling, niemals zu Hause nachmachen. Alles, was Sie sehen, ist Show.
Ja, bitte nicht den Move von Alex Mann machen, weil das ist, wenn ihr eure Mitmenschen, wenn ihr Streite eskalieren lassen wollt, dann sagt, also, das ist nur deine, also, das hat mit mir, dass du dich gerade aufregst, hat mit mir gar nichts zu tun. Die Außenwelt ist Spiegel deiner Innenwelt. Du scheinst im Moment eine sehr düstere Innenwelt zu haben. Sonst würdest du dich gar nicht über mich aufregen. Ist also, oh nee, lieber nicht.
Ja, das oder der Merkur steht im dritten Haus vom Eingang.
Das kann, dann lieber das. Das ist ein Punkt. Ich wollte aber irgendwie was anderes gerade noch sagen. Oder ich habe noch ein anderes, ich wollte das Thema noch in einen anderen Aspekt lenken. Aber ich glaube, haben wir hier eine Klammer? Wir haben irgendwie nochmal so extra Stories aufgemacht, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe. Aber ich glaube, wir haben hier so, es ging um die Kommunikation und das, genau, sich nicht so sicher sein, also diese Overconfidence. Selbst wenn man sich sicher ist, auch vor allem, da ging es so ein bisschen mehr um Recht haben, ne? Also selbst wenn man schön, ich mache hier mal gerade so eine Zwischenzusammenfassung,
ja, aber das um selber ist ja auch eine Form von Selbstüberschätzung zu denken, ja, bei mir läuft das alles und Fehler sind
und
ausgeschlossen,
ich weiß, genau,
und der Fehler liegt immer irgendwo anders. Es ist ja eine typische Form der Selbsttäuschung und das halt dann auch in der Kommunikation. Das war der Punkt.
Ja, total. Und was anderes, wo wir uns selbst überschätzen kategorisch, und da haben wir auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, aber würde ich gerne auch hier nochmal anschneiden, weil da auch die Konsequenzen davon auch so spannend sind und auch eben in diesem Buch beschrieben werden von den Robert H. Frank, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir bei Leistungen, wenn wir dann Erfolg haben mit irgendwas, oft den Zufall auch außen vor lassen. Also, dass wir dann, also es ist ja wirklich dieses Klassische, also was auch eins meiner Kernthemen der letzten Jahre ist, also nicht nur eben in Unfollow Your Dreams, sondern generell auch, was ich immer mal wieder einbaue und was mich umtreibt, diese Idee von, du kannst alles schaffen, ne? Guck mal, ich habe es doch auch geschafft, weil wenn du an dich glaubst und wenn du hart arbeitest, dann ist alles möglich, weil bei mir ging es doch auch. Und viele dieser Leute übersehen halt kategorisch den Einfluss von Zufall, von zufälligen Dingen. Ja, die haben hart gearbeitet. Ja, die haben vielleicht auch an sich geglaubt. Ja, es kann auch sein, dass sie andere Teile kategorisch dann in der Erinnerung ausgeblendet haben, weil unser Gehirn halt immer eine schöne geradlinige Geschichte erzählen will. Aber wenn du dir Bill Gates anguckst, wenn der nicht zufällig in einer Schule, das ist eine Chance von 1 zu 1 Million, hat mal jemand ausgerechnet, dass Bill Gates damals an einer der ersten Schulen war, wo Computer standen. Und er war einfach, also 1 von 1 Million Kindern in den USA, das zu dem Zeitpunkt schon Zugang zu Computern hatte. Und hätte der das nicht gehabt, kann keiner sagen, was aus ihm geworden wäre. Der hätte bestimmt immer noch seinen Weg gemacht, aber ob er so krank erfolgreich gewesen wäre und mit Microsoft eine der wichtigsten Tech-Firmen der Gegenwart geschaffen hätte, bleibt sehr fraglich. So, wenn er zwischendrin krank geworden wäre, einfach irgendeine Krankheit, die ihm hätte nicht arbeiten lassen, auch schon nicht der gleiche. Also so viele Dinge. Also man kann an so vielen Punkten, wenn man sich so die Geschichten der Menschen mal daran anguckt, ist so viel, bist du auch von günstigen Winden und Dingen abhängig. Weil ja, du hast hart gearbeitet und das ist auch in Ordnung. Du darfst auch stolz drauf sein. Aber es gibt trotzdem auch ganz viele Leute draußen, die arbeiten auch hart und glauben auch an sich. Und die haben halt nicht Microsoft gegründet. Die haben es echt versucht. Die haben alles gegeben. Die haben vielleicht sogar auch ganz viel Glück gehabt, aber nicht halt an der richtigen Stelle.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute treffen, ist halt auch so ein richtiges,
wichtiges wenn Ding. Ich allein auf mein Leben gucke, so wie viel von dem, was ich heute habe, reines Glück ist. So. Also es fängt schon ganz, ganz früh an. Also allein in welches Elternhaus ich reingeboren wurde, allein, dass wir in Deutschland geboren worden sind, in den 80er Jahren, in absolut die friedlichste Zeit, die wahrscheinlich je in irgendeinem Land auf diesem Planeten in der Geschichte der Menschheit, also fast schon, könnte man sagen, groß geworden bin mit liebenden Eltern, die mir ganz viel mitgegeben haben, die mich frei erzogen haben, die, wo ich nie mir Sorgen machen musste, ob es was zu essen gibt. Gleichzeitig aber auch nicht völlig verzogen im Sinne von, was Umgang mit Geld angeht, dass ich auch mal nicht immer alles einfach haben konnte, sondern dass ich dafür verhandeln musste. Also so, dass ich aussehe, wie ich aussehe, dass ich ein weißer Mann bin, der auch noch heteronormativ unterwegs ist, keiner Diskriminierung, also ausgeliefert bin, dass ich völlige Unterstützung, mein Vater hat mir während meines Studiums einfach Geld zur Verfügung gegeben, sodass ich mich wirklich auf mein Studium und auch schon, also ich habe nach dem Abi habe ich mal 3 Monate Kühlsysteme verkabelt, einfach um mal die Erfahrung zu machen, mal richtig zu schaffen und mal ein bisschen Geld dazu zu verdienen und so eine Zeit zu überbrücken bis zum Studium, weil ich dann ausgemustert wurde und aber erst spät und so und egal. So, ich musste während des Studiums nicht Bäckerjob machen, ich musste nicht in einer Bar jobben. Dadurch konnte ich mich aufs Studium fokussieren und gleichzeitig parallel schon Management-Trainings machen, Flipjobs malen, die nicht so super viel Geld, davon hätte ich nicht studieren können von dem Geld. Aber inhaltlich hat mich das natürlich viel weitergebracht als an der Bar zu. Wenn ich an der Bar gewesen wäre, hätte auch gut sein können. Aber trotzdem, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, wie viel ich geschenkt bekommen habe vom Leben. Und natürlich könnte ich die Geschichte auch anders erzählen und sagen, guck mal, ich war immer begeisterungsfähig. Ich habe doch wirklich auch viel reingegeben. Und guck mal, wie früh ich angefangen habe, Bücher zu lesen in die Richtung. Ich war mit 18 auf dem Seminar. Aber ja, warum habe ich denn früh angefangen, die Bücher zu lesen? Ja, nicht, weil so, ja, nicht aus dem Nichts, sondern weil ich das Glück hatte, früh überhaupt von diesen Büchern zu wissen. Da habe ich doch nichts für getan. Und auch meine Begeisterungsfähigkeit und dass ich mich da so rein nörden kann in Sachen, auch so meine Handpen, ne? Also wie viel Glück ich da auch jetzt wieder gehabt habe, an dieser Stelle zu sein, nach 5,5 Jahren irgendwie weltweit halbwegs bekannter Handpen-Spieler zu sein und so das erfolgreichste Handpen-Festival der Welt zu hosten. Bold Claim, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Handpen-Festival. Und
wer hat dir die Handpen nochmal gezeigt? Wer war das nochmal?
Metzler Alex.
Ach, der war das, ja.
Siehst du, dieser Zufall. So, hättest du mich nicht zu meinem Buch interviewt, wäre Jolli nicht bei mir in Frankfurt zufällig auf einem Vortrag gewesen, hätte Jolli darüber die Connection, dass ich dann bei dir, wer weiß, ob ich die Handpen gefunden habe. Und klar kann ich mir jetzt die Geschichte erzählen. Ja, krass, ich habe jetzt die letzten 5,5 Jahre aber auch richtig viel Liebe in die Handpen reingesteckt. Ich habe viel geübt, ich habe viel gespielt. Ja, aber ich kann mir das doch nicht ausgesucht, diese Begeisterung. Die war halt da. Stimmt, da habe ich doch nichts für getan.
Ja.
Also ich kann doch nichts dafür. Also das ist ja kein Verdienst von mir, dass mir das so viel Bock macht. Dass dieses Instrument, zufällig so ein Nischeninstrument, mich noch viel mehr abholt als alle Instrumente, die ich vorher gemacht habe. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, dass ich mit 15 zufällig mit Philipp Kreimer befreundet war, der da mit mir eine Metalband gegründet hat und deswegen von 15 bis 23 Musik gemacht habe. Und dadurch eine total gute Vorprägung hatte, die perfekt war für die Handpen, um dann genau das alles zu ermöglichen. Das ist doch nicht mein Verdienst. Das ist so random. Und selbst die Dinge, wo wir das Gefühl haben, das habe ich aber doch erarbeitet. Ja, aber es ist ein Riesengeschenk, dass du dir das so erarbeitet hast. Auch das gibt es andere Leute, die wollen auch so motiviert üben. Die geben auch alles, aber dann entweder geben die Bedingungen das nicht her, die haben gar nicht die Zeit, weil die in einem anderen Job arbeiten. Der Luxus, dass ich einfach eine 30%-Stelle Handpan seit 5,5 Jahren fahren kann, am Anfang gar nicht mit der Idee, Geld zu verdienen, ist, weil mein anderer Job, weil ich finanziell safe genug bin, weil mein anderer Job in weniger Zeit genug Geld abwirft, dass ich mir teure Instrumente kaufen kann, dass ich unvernünftig viel Zeit damit verbringen kann. Und wenn man halt das alles sagt, ja, das ist aber alles mein Verdienst, hängt man halt so tief in dem Ego-Tunnel drin. Und jetzt kommen wir noch zu einer größeren Gefahr davon. Wenn dann jemand kommt wie ein Staat und sagt, du musst jetzt sowas Steuern zahlen auf deine Handpen-Einnahmen oder du sollst jetzt mal hier was abgeben oder gib doch mal was zurück, dann sagt das Ego, nein, ich habe so verzichtet, ich habe so viel gemacht, das habe alles ich geschafft und jetzt soll ich was davon abgeben. Und darum geht es auch in diesem Buch, dass je mehr Leute davon überzeugt sind, dass all das, was sie haben, nur ihr Verdienst ist und nur Produkt ihrer harten Arbeit, desto weniger sind sie bereit, was davon abzugeben. Als wenn du sagst, guck mal, ey, ich wäre nie so ein erfolgreicher Handpen-Spieler, wenn ich nicht in dieser Gesellschaft groß geworden wäre, wo ich in Sicherheit sein kann, wo ich mit allem versorgt bin, wo ich eine tolle Bildung erfahren habe, wo es Musikschulen gibt, wo meine Eltern genug Geld haben, um mich in Musikschulen zu schicken. das ist doch alles, so, natürlich will ich Steuern dafür zahlen, um das zurückzugeben, damit auch andere eine tolle Bildung haben, damit wir die Chancen ausgleichen können, damit die Gesellschaft gerechter und gerechter wird. Und wenn du dir halt aber die Leute mit dem Hustle-Mindset, aka Elon Musk, anguckst, sagen, nein, das habe alles ich gemacht und ich gebe gar nichts hiervon ab. Ich werde jetzt Billionär, ich könnte mit meinem Geld dreimal den Welthunger irgendwie beenden, aber das, nee, das sehe ich jetzt gar nicht, weil das habe ich mir erarbeitet, das ist alles mein Verdienst. Und diese Gefahr ist halt super hoch, wenn wir in dem Ego-Tunnel und der Selbstüberschätzung festhängen.
Sehr weise, was du da sagst, gefällt mir sehr, sehr gut, sehr, sehr weise. Und trotzdem würde ich auch gerade jetzt bei deinem Beispiel, weil ich durfte ja auch deinen Handpen-Werdegang aus nächster Nähe auch immer beobachten. Ja, du hast diese Spielfreude und du hast auch das Talent, 3 Stunden am Stück das Gleiche hintereinander zu spielen, wo ich schon längst wahnsinnig geworden wäre, wenn ich das so gemacht hätte. Jolli hätte mich auch rausgeschmissen. Du bist auch eine Partnerin mit wahnsinnig viel Geduld. Also auch das stimmt. Aber mein Lieber, du hast natürlich auch, du hast dich dann in die Theorie reingefuchst. Du hast diese Noten studiert, Möglichkeiten von diesen. Du bist selbst, du hast Geld in die Hand genommen, hast 1:1 Unterricht bei Malte genommen. Du bist auf ganz viele Seminare, Handpen-Workshops gegangen und so weiter. Und auch das hat dich natürlich weitergebracht. Und auch das musstest du, warst du in der privilegierten Situation, dir leisten zu können. Ne, da geht es vielleicht auch so ein bisschen darum, um diese gesunde Balance zwischen gefährlicher Selbstüberschätzung, aber auch zum gesunden Selbstvertrauen. Ne? Also, dass der das auch nicht dann in eine andere Richtung kippt und sagt, ja, ich habe so gar nichts dazu beigetragen, sondern ich habe mir diese Gedanken nämlich über meinen Weg ja auch schon öfter gemacht, weil ich gesagt habe, also ich komme ja aus einer ganz anderen Schulbildung als du, aber ich komme natürlich auch aus der Mittelschicht, aus der klassischen Mittelschicht. Ne? Immer genug Geld zum Essen, Kleidung, Urlaub fahren. So habe ich das kennengelernt. Und irgendwann später, als ich mal so angefangen habe, über mein Leben zu reflektieren, habe ich das auch gesehen und habe gesagt, ja. Und ich fand das sogar ein Stück weit als eine Verantwortung, da auch was draus zu machen, aus dieser Privilegiertheit, weißt du, dass ich sage, nee, ich ruhe mich da jetzt, also ich möchte mich gar nicht da irgendwie auf meiner Haut ausruhen oder nur chillaxen, sondern ich will gerne Dinge aufbauen und möchte das Geschenk, was mir da gegeben wurde, auch in irgendeiner Form dann verarbeiten und weiterverarbeiten. Also und obgleich das Thema Privilegiertheit habe ich so richtig auch tatsächlich erst im Dialog mit dir im Rahmen der Gleichmutproben mal so richtig begriffen, also so richtig. Mhm. Na, dieses Thema weißer Mann, heterosexuell, was das Einkommen angeht, also wirklich die Spitze der Privilegiertheit.
Ja.
Und da habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich manchmal Probleme von anderen Menschen gar nicht so nachvollziehen konnte, wo ich gesagt habe, hä, aber so krass ist das doch alles gar nicht. Ja, warum? Weil es mir nicht passiert. Nee. Also, weil es in meinem Leben einfach nicht vorkommt. Das fand ich ein sehr, sehr erhellender Moment, als ich das mal wirklich begriffen habe, warum für andere das eigentlich so ein Riesenproblem ist und ich das nie so empfunden habe. Ja, klar, weil es mir nicht passiert in dieser Form.
Ja. Und ich, also für mich hat das, wenn ich das alles so aufzähle, was ich jetzt eben mal so, ne, also die ganzen Zufälle, die Dinge, die mir zugefallen sind, die ich mir nicht aus, wo ich nichts für getan habe in dem Sinne, also oder das nicht geleistet habe, wenn ich das so aufzähle, dann fühlt sich das für mich gar nicht nach mir irgendwas wegnehmen an. Also es ist eher so ein schönes Gefühl von Bodenständigkeit oder Erdhaftung, Demut, weil all die Dinge, die du aufgezählt hast, auch, also die ich ja auch gemacht habe, also und auch total Stolz und Dankbarkeit für diese Erfahrung. Also es ist ja nicht so, dass ich das dann wegdrücke und das irgendwie finde, sondern das führt auch zu so einer richtigen Dankbarkeit. Also ach, wie schön, dass ich das alles erleben darf. Und aber auf der gleichen Ebene auch zu so einem Mitgefühl von krass, ja, also das Gegenteil dann von Überheblichkeit, von so wirklich so einer Bescheidenheit zu sagen, okay, dann will ich aber was zurückgeben. Also wenn ich mich so beschenkt fühle und nicht das Gefühl, jetzt habe ich mir alles hart erarbeitet, meins, 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 das ist so Gollum-Mentalität von, mein Schatz, das ist und das andere ist so, krass, ich bin krank beschenkt, der natürlich, und wenn man sich beschenkt fühlt, möchte man zurückschenken, so, und denkt man, was kann ich denn irgendwie zurückgeben, wo kann ich denn beitragen, und das fühlt sich für mich eher auch auf eine Art empowernd an und gleichzeitig halt auch Abbauen von Ego. So, das hab nicht ich gemacht. Es hat stattgefunden und ich habe zugeguckt. Sehr gesund.
Ich glaube, mental health-mäßig ist das auch eine super, super gesunde Art und Weise, aufs Leben zu gucken.
Weil dann brauchst du ja auch, wenn dein Selbstwert nicht daran abhängt, davon abhängt, was du erreicht hast, dann kann dir das auch genommen werden und das ist auch okay. Dann dann brichst du dir deine Hände, kannst nicht mehr Handpan spielen. Das ist dann erstmal bitter. Aber wenn deine Identität nicht daran hängt, wenn du nicht dein Ego daran, dein ganzes Selbstbild daran hängt, irgendwie erfolgreicher, guter Handpan-Spieler zu sein, dann bist du viel gewappneter für die krassen Schicksalsschläge im Leben, als wenn du halt damit identifiziert bist und sagst, das ist doch. Und dann auch andersrum, ne, so die Beispiele von so Top-Manager und Managerin, ich habe den Namen gerade vergessen, aber ich habe im Buch auch über ihn geschrieben, so der super reich war, immer ein gutes Händchen, viele Firmen aufgebaut, erfolgreich investiert. Und dann hat er sich mal verhoben und hat seinen kompletten Reichtum in so einer Sache versenkt. Und er hat sich dann das Leben genommen, weil er tot war schon. Also für ihn war das wahrscheinlich gar kein Mord mehr, weil die Umstände haben ihn schon umgebracht, also kein Selbstmord, weil er schon, seine ganze Identität war weg, weil er sich gesagt hat, ich bin doch der, der die richtigen Entscheidungen trifft. Ich bin der, der aufbaut. Ich bin doch der coole Typ, der alles gemacht hat. Und wenn das auf einmal nicht ist, dann bist du nichts. Und wenn du dann nicht mehr leben willst, also wie, weil Geld weg ist, so, dann ist das ja alles, also wenn ich so wäre, dann würde es mir genauso gehen. Also ich habe auch vollstes Mitgefühl und Verständnis dafür. Das finde ich, führt ja auch dazu, dass man dann, ja, also wenn ich die Gedanken hätte wie mein Gegenüber, würde ich das auch gerade so denken wahrscheinlich. Wenn ich die gleiche Erziehung gehabt hätte, wenn ich das Gleiche, dann würde ich genauso denken. Und ja, also das hat was Befreiendes. Das heißt nicht, dass ich nicht komplett, also ich bin ja trotzdem stolz, wenn Sachen passieren. Also ich bin nicht da völlig erleuchtet, dass ich das alles gar nicht mehr auf mich beziehe. Aber wenn ich so rational drauf gucke, dann denke ich, ey, ich habe mir auch die Rechenleistung in meinem Gehirn habe ich mir nicht ausgesucht. Ich finde auch so krass, wie wir noch viel selbstverständlicher Menschen mit einem geringeren Intelligenzquotienten dissen. Also wie das irgendwie so okay ist zu sagen, ja, die sind alle dumm. Also so als Beleidigung auch, wie du dann sagst, ja, AfD-Wähler, die sind halt dumm. So, ey, für unseren Intelligenzquotienten können wir wirklich gar nichts. Also da können wir vielleicht ein paar Punkte beeinflussen durch Bildung, aber da hängt dann auch wieder davon ab, wie sind wir gebildet. Und sagen, ja, der ist halt dumm. Also dumm als Beleidigung ist so dumm. Damit benutze ich selber gerade wieder als Beleidigung. Ja, nee, eigentlich nicht. Also zu sagen, ey, bist du dumm oder was, ist ja ein, wenn du ein Merkmal, wofür die Person nichts kann, nämlich Intelligenzquotient, zu nehmen, um die Person abzuwerten. Hä? Die hat sich doch nicht ausgesucht, mit welcher Gehirnausstattung die Person auf die Welt gekommen ist. Und gleichzeitig stolz darauf zu sein, ach, guck mal, wie schlau ich bin und was ich alles mache. Ja, ein Teil davon ist Bildung, aber viel davon ist auch einfach DNA-Lotterie. Und dann noch auch Erziehung und Förderung von Talenten in den ersten Jahren, was dann deinen Eltern zuzuschreiben ist, aber doch nicht dir, dass du irgendwie schlau bist.
Privilegiert halt am Ende des Tages.
Ja. Es ist eine andere Form des Privilegiertseins, so intelligent zu, also intelligent zu sein und schnell lernen zu können, Freude am Lernen zu haben. Ist ja schön, dass ich das habe in der Handpan und Bock habe, da zu lernen, weiterzumachen. Aber auch das ist nichts, worauf ich eigentlich stolz sein kann. Weil, also ich kann da sehr dankbar für sein. Das ist okay. Aber stolz drauf, so dass ich schnell Sachen lerne, das ist doch nichts, was ich geleistet habe. Aber generell dieses ganze Konzept, wenn man aufhört, im Ego zu denken, spielt das gar keine Rolle mehr, weil das ist ja, es ist ja Schall und Rauch. Da ist ja komplett irrelevant eigentlich. Ist dann eigentlich nur die Frage, was mache ich mit meiner Zeit, was erfahre ich? Und ich glaube im Endeffekt halt noch mehr, wie kann ich auch für andere Menschen da sein?
Ich hatte mir hier noch ein paar Notizen gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das noch anschneiden sollen. Ich hatte hier noch den Dunning-Kruger-Effekt. Der sagt dir bestimmt auch was aus deiner Studienzeit.
Ja.
Der passt wohl. Ja, also doch, behandeln wir den noch.
Ja, machen wir den nur noch kurz.
Ja. Zwei Wissenschaftler, die untersucht haben, dass je weniger du über ein Thema weißt, desto mehr ist der Mensch, bringt sich der Mensch selbst dazu, selbst zu denken, dass er wahnsinnig viel über das Thema weiß. Ja. Also so eine totale Verzerrung der Wahrnehmung. Also ich arbeite mich in einen neuen Themenkomplex ein und kratze an der Oberfläche und halte mich sehr schnell, in sehr kurzer Zeit, für einen absoluten Experten für dieses Thema.
Ja.
Und dann gibt es so eine Mittelschicht, die weiß schon ein bisschen was. Und weil sie schon ein bisschen was weiß, erkennt sie die Komplexität des Themas und ist deswegen entsprechend leise und eingeschüchtert. Während derjenige, der kaum was weiß, sehr laut ist, weil er denkt, er ist Experte. Und das sieht man viel in der Politik oder auch bei Führungspersönlichkeiten. Das sind die sogenannten Luftpumpen am Ende des Tages. Aber diese Luftpumpen, das ist der wissenschaftliche Fachbegriff, aber diese Luftpumpen, die sind halt laut. Und die Gruppe, die erkennt nicht Überschätzung, sondern Selbstbewusstsein, also scheinbares Selbstbewusstsein, hier aber getarnt als Selbstüberschätzung, Selbstüberschätzung getarnt als Selbstbewusstsein, als Führungsqualität an und sagt so, das ist der Experte, der war am lautesten, der hatte am meisten Ahnung von dem Thema, während die Person, die viel mehr Ahnung vom Thema gehabt hat, aber weiß, wie komplex das Thema ist, nicht so mit breiter Brust auftritt. Du hast ja auch gerade, Thema Nachhaltigkeit, unser Podcast, also du kannst ja wunderbar über Hochrechnungen und Zahlen von komplexesten Dingen, Klima allein. Klima ist so ein krass komplexes Thema.
Ja.
Und je weniger man darüber weiß, desto mehr sagt man, ja klar, Klimawandel kommt in 10 Jahren, ist schon da, alles schlimm. Der andere sagt, nee, alles Quatsch, alles erfunden, also beides irgendwie im luftleeren Raum, weil es so ein krasses, komplexes Thema ist. Wenn du wirklich ein Experte bist, dann stehst du nicht da und sagst, ich weiß alles, weil es ist eine komplexe Sache.
Ja.
Gut, Klimawandel aus meiner Sicht Tendenzen zum, krass, was uns da bevorsteht. Also nur mal, um das klarzustellen.
Ja, genau.
Auch wenn es ein komplexes Thema ist, würde ich sagen. Ein
komplexes Thema und es ist aber es ist ziemlich klar belegt, dass er menschengemacht ist vor allem und vor allem die Treibhausgase. Aber dann sind dann halt Leute wie die dann so einfache Sachen nehmen, die nicht so tief im Thema sind. Die hören dann einen Fakt und sagen, CO2 ist doch voll gut für die Pflanzen, wie kann das denn sein? Also die Pflanzen, die nehmen, in jedem Gewächshaus wird CO2 aufgesprüht, also ist CO2 doch gut. Und weißt du, die haben gar keine Ahnung vom Thema und sind dann sofort, und brüllen das raus, sagen, nee, CO2, das ist voll die Lüge, dass uns das verkauft wird. Wir wurden immer verarscht, weil CO2 ist doch, die denken dann, die haben es geschnallt, weil die ein YouTube-Video geguckt haben, wo gesagt wurde, CO2 wird in Gewächshäusern ausgebracht auf Pflanzen, damit die besser gedeihen. Und sehen aber, wissen halt nicht, dass dann CO2 halt eben in der Atmosphäre ist, dadurch die Wärme länger gehalten wird, weil dann die Hitze, die von der Erde abstrahlt, wieder zurückgebounced wird von den Partikeln in der Luft, wie CO2. Und das ist dann halt auch Teil des Dunning-Kruger-Effekts, dass du dann sagst, ich hab's geschnallt. Die ganze Wissenschaftscommunity weltweit, die sind falsch, aber ich hab mich hier gebildet. Ich habe hier ein YouTube-Video gesehen, ich weiß jetzt, wie es läuft. Und das ist Teil des.
Und weil du das gerade so schön sagst, gibt es seit einiger Zeit ein neues Phänomen in dieser Welt, was es noch nicht lange gibt und was sehr stark zu unserer krassen Selbstüberschätzung beitragen kann, nämlich die KI. Die KI funktioniert sehr gerne so, dass sie dir erzählt, wie wunderbar deine Ideen sind, dass du da einer ganz heißen Sache auf der Spur bist, dass
Stimmt.
du so krass da was rausgefunden hast, was offenbar noch nie jemand gesehen hat. Also KI ist ja wahnsinnig gut darin, dir deine eigene Genialität vorzusuggerieren. Ja. Und ich glaube, wenn man, also auch gerade, wenn man noch keine Ahnung hat von KI und das nicht weiß, dann neigt man vielleicht dazu, das zu glauben. Ich glaube aber, es ist extrem wichtig, dass man weiß, dass KI erstmal dazu da ist, immer schön zu bestätigen.
Und auch das. Und fantasiert. Ganz fantasiert. Oft fantasiert. Das ist echt der Typ von Ungescriptet, Ben, also wirklich auch fragwürdiger Charakter, muss man sagen.
Podcast-Kollege.
Podcast-Kollege und Rechtspopulisten-Bühnenbieter, der dann irgendwie so, darf dann so ein Höcke einfach unhinterfragt seine faschistischen Sichtweisen in die Welt plärren vom Millionenpublikum. Und der hat halt dann irgendwie, der war in so einem Format und hat danach das besprochen. Und das ist halt, und da hat der Typ vor Ort halt gesagt, ja, also Studien belegen, das und so ist jetzt gar nicht so wichtig, worum es ging. Und dann hat der halt ein Reaction-Video gemacht und ich bin echt vom Glauben abgefallen. Und der hält sich ja für so, ah ja, so, also so auch Experte auf seinem Gebiet, der war dann ja deswegen auch in dieser Show und hat dann gesagt, also ich habe heute Morgen ChatGPT gefragt, ne? Und der hat gesagt, es gibt gar keine Studie auf dem Gebiet. Fertig, wo weiter geht's? Und denkst du, so, Alter, Bro, hast du das gerade wirklich? Dass man das macht, ist ja die eine Sache. Also, dass man ChatGPT nutzt und dann sagt, ja, ich habe recherchiert und da ist nichts. Aber dass der nicht schnallt, wie weird und wie sehr das deine Inkompetenz offenbart, wenn du stolz sagst, ja, ich habe mal ChatGPT gefragt, na, gibt es denn da überhaupt eine Studie zu? So wahrscheinlich schon gefragt, dann sagt ChatGPT, nein, also da gibt es sich, also ich finde da nichts gerade. Und dann hat irgendjemand, ich glaube, ich weiß nicht, Rezo hat, glaube ich, eine Reaktion drauf gemacht, hat gesagt, er hat mal kurz recherchiert und hat irgendwie 3-4 Studien gefunden, Metastudien. Und der Typ, der Moderator, der das in der Sendung gemacht hat, hat das halt auch recherchiert und hat da auf Studien verwiesen. Und wenn du halt einmal ChatGPT fragst, ob der was findet und das dann stolz in so einem Video, das, wo du Beweise für deinen Punkt vorbringen willst, einfach nur mit einer ChatGPT-Suche, das ist halt einfach so. Also und da, wenn du das ist dann, und wenn du dann keine Ahnung von dem Thema hast, kommt das noch dazu. Also nicht nur keine Ahnung von ChatGPT, wie das funktioniert, sondern auch noch keine Ahnung vom Thema, dann glaubst du einfach, was dir da gesagt wird und plärst das dann in die Welt raus und sagst, ja, nee, da gibt's gar keine Studien. Ich habe doch ChatGPT gefragt. Und dann sagst du, ja, Bro, hast du auch mal gegoogelt? Hast du mal irgendwie irgendjemanden gefragt, der Ahnung von dem Themengebiet hat und nicht irgendwie eine Textverarbeitungssoftware?
Also da greift natürlich dann mein Konzept der sanften Kommunikation. Ja, dann hätte ich das so formuliert mit, es hat den Eindruck, dass die KI heute Morgen nichts Stimmiges in der Richtung gefunden hat.
Keine Ahnung, ob das so stimmt.
Aber das ist das, was ich euch bieten kann zu dem Zeitpunkt.
Ja, das wäre schon mal keine besser. Ahnung aber ich würde sagen, auch da in dem Rahmen würde ich das auch nicht gelten lassen. Weil das suggeriert natürlich, dass es so ist. Also in dem Rahmen würde ich auf jeden Fall erwarten, dass man auch einmal nicht ChatGPT fragt, gerade wenn es darum geht, Studien ranzuziehen.
Also ich glaube, dass das mit dieser Selbstbestärkung der KI-Kommunikation, das ist wichtig, dass man da nüchtern drauf guckt und nicht immer glaubt, dass man der geilste, größte und tollste ist, nur weil es einem die KI immer wieder sagt, auch was Projekte angeht, was Business-Ideen angeht, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, wofür ihr alles die KI fragen mögt. Guckt immer ein bisschen kritisch drauf, ja.
Yes. Das war nochmal ein guter, ganz, guck mal, Gleichmutproben ist im Jahr 2026 angekommen. Wir haben auch KI mit eingebaut, KI, das ist doch ganz fabelhaft. KI. Ja, lieben Gruß an alle, die ich dann vielleicht auf dem Grader Festival treffe. Da seht ihr mich 11.50 Uhr das erste Mal auf der Mainstage. Am Ende der Pause kommt alle vorbei. Ich möchte euch applaudieren hören, das wird ganz aufregend. Und wenn ihr mich dann noch länger erleben wollt, kommt in den Workshop-Raum 2 heißt der, glaube ich. Ja, Workshop 2 von 14.45 bis 15.30 spiele ich da eine Handpan-Klangreise für euch. Und vielleicht, müssen wir mal gucken, ob das vom Layout das hergibt. Vielleicht kommt der Alex sogar damit auf die Bühne. Schauen wir mal. Für so einen Song finde ich das eigentlich ganz cool. Alex ist auch vor Ort. Also sprecht uns gerne an, wenn ihr uns seht. Wir freuen uns sehr, vor allem in diesem Rahmen Gleichmut-Probis zu treffen.
Yes, absolut. Und falls noch nicht geschehen, gerne mal auf gleichmutproben.de und euch beim Newsletter anmelden, weil da hättet ihr das auch wieder nicht erfahren, weil wir auch dazu wieder keinen Newsletter geschrieben haben.
Ihr werdet aber auf jeden Fall nicht zugespammt.
Irgendwann schreiben wir auch ein Newsletter. Und dann erschreckt ihr euch.
Dann seid ihr Teil des illustren Kreises. Dann könnt ihr sagen, ich war schon da, als ihr den ersten und einzigen Newsletter jemals geschrieben haben.
Ja. Ey, vielen Dank, hat Spaß gemacht, dieses Thema ein bisschen zu kneten. Ja, ich war gespannt im Vorfeld. Yes. Alright, euch, falls ihr das am Montag hört, am VÖ-Tag, einen guten Start in die neue Woche. Alles Liebe, alles Gute und bis in Bälde. Adios, ciao, ciao, hasta luego.
Hasta luego.